Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung.
Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Ich bin Anja Kollroß, zuständig an der Hamburg Media School für das Digital Journalism Fellowship. Servus oder Grüß Gott heißt es wohl eher bei meiner Moderationskollegin für diese Folge. Alexandra Borchert, journalistische Leiterin des DJF, die jetzt aus Bayern zugeschaltet ist.
Hallo. Ja, Grüß Gott darf man ja nur tatsächlich im Süden sagen.
Über 15 Millionen Abrufe, von diesen Zahlen können wir bei Medienmacht Meinung nur träumen. Erreichen tut sie aber derzeit das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info mit dem Virologen Professor Christian Drosten. Der Podcast zählt zu den meistgehörten in der aktuellen Krise und wurde kürzlich für den Grimme Online Award nominiert. Mit dem Ideengeber hinter diesem Format, Norbert Grundei, sprechen wir heute. Norbert Grundei ist Programmchef von Enjoy und Leiter des NDR Audio Labs Think Radio. Außerdem ist er Beiratsmitglied im Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen dieser Podcast produziert wird. Herr Grundei, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
Ja, hallo auch von mir. Und mich würde als erstes mal interessieren, wie findet man eigentlich einen Virologen, den auch meine Mutter versteht?
Also vielleicht lag es einfach daran, dass ich ihn auch verstanden habe. Also ich habe ihn einfach in vielen unterschiedlichen kleinen Formaten noch gesehen, schon Anfang des Jahres, unter anderem bei Jörg Thaddeus, der eine Sendung im RBB-Fernsehen hat, wo er sich auch eine halbe Stunde Zeit nimmt, um mit Gesprächspartnern über aktuelle Dinge zu sprechen. Und da habe ich ihn unter anderem gesehen, den Christian Drosten, und noch in ein, zwei anderen Formaten. Und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass das ein Mensch ist, der sein Wissen in sehr gut verständlichen Worten kommunizieren kann und der gleichzeitig aber auch so eine Art Mission hat, nämlich die Mission, viele Menschen über das zu informieren, was uns rund um das Coronavirus beschäftigen wird. Das war noch in einer sehr frühen Phase, da war es in Deutschland noch nicht so emergent, wie es sich jetzt inzwischen entwickelt hat. Aber mir fiel schon auf, dass das jemand ist, der gut in der Kommunikation ist, der Dinge gut runterbrechen kann, einfach verständlich machen kann und dem aber auch wichtig ist, das hat er in den Sendungen, die ich damals gesehen hatte, auch immer gesagt, dass man weder Panikmache betreibt noch Verharmlosung, sondern dass es einfach wichtig ist, dass alle Menschen in Deutschland eine aktuelle Information darüber haben, wo wir gerade mit diesem Virus stehen. Und so ist er mir das erste Mal aufgefallen.
Und dann sind Sie so mit breiter Brust auf ihn zugegangen, haben gesagt, hallo, hier ist der NDR, würden Sie gerne jeden Tag eine Stunde in unserem Programm sein oder wie haben Sie das gemacht?
Genau, also in den Formaten, in denen ich ihn gesehen habe, da hat er immer wieder gesagt, es ist halt wichtig, dass die Menschen gut informiert sind über Qualitätsmedien. Und das war so ein bisschen der Ankerpunkt, den ich dann auch genutzt habe. Und ich habe ihm dann irgendwann eines Abends eine Mail geschrieben, die einfach noch sehr förmlich war, also sehr geehrter Herr Professor und so weiter. Und habe ihm im Grunde die Idee, die ich hatte, geschildert, nämlich wirklich jeden Tag ein Update zu machen in diesen Zeiten. Damals aber auch noch mit dem Grundansatz, so ein Update kann auch mal 5 Minuten dauern oder mal 30 Minuten, je nachdem, was die Nachrichtenlage oder was die Forschungslage gerade hergibt. Und habe ihm das geschrieben, gleichzeitig aber auch so einschränken, wahrscheinlich haben sie gar keine Zeit dafür und haben viele andere Projekte, mit denen sie beschäftigt sind. Und die Antwort war dann sehr formlos, die kam auch wirklich nur ein paar Stunden später. Und in dieser Antwort hieß es dann so sinngemäß, Idee finde ich gut, bin aber gerade unterwegs, Montag können wir anfangen. Und ohne jede Grußformel. Und dann haben wir uns halt hier sehr schnell zusammengesetzt und überlegt, wie wir dann tatsächlich sehr zeitnah anfangen können.
Okay, das war überraschend, oder? Ist er ja auch sonst absolut so unprätentiös, so ohne Grußformel, ja, sondern gleich so mitten rein? Also wenn man ihn hört, ja, ist er genau, ja sehr in seinem Metier.
Genau, also sehr unprätentiös und sehr, sehr, sehr knapp in den Mails, was, glaube ich, aber auch einfach daran liegt, dass er, glaube ich, eine Fülle von E-Mails und Zuschriften bekommt, mit denen er sich beschäftigt. Aber wir haben uns inzwischen schon daran gewöhnt, dass die Antworten immer sehr, sehr knapp sind, dann aber auch einfach sehr schnell kommen. Also das ist schon ganz angenehm in der Zusammenarbeit.
Und der Erfolg, hat Sie der überrascht?
Ja, absolut. Also ehrlich gesagt war zu dem frühen Zeitpunkt, zu dem wir gestartet sind, noch gar nicht absehbar, wie sich die Situation hier in Deutschland entwickelt, wie sich die Interessenslage entwickelt. Ich hatte schon gedacht, dass es ein relevantes und interessantes Format für viele Leute sein kann. Aber wir haben es dann ja auch mit der Wissenschaftsredaktion von NDR Info aufgesetzt und haben dann auch sehr schnell gesehen, es ist schon ein Format, das sehr in die Tiefe geht, in dem auch viele Fachtermini benutzt werden. In dem man vielleicht als normaler Nutzer auch nicht sofort jeden Satz direkt versteht. Insofern haben wir schon gedacht, ja, es gibt eine Zielgruppe dafür, aber sie ist wahrscheinlich jetzt nicht so riesengroß, wie sie sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt hat. Also inzwischen liegen wir sogar schon bei rund 41 Millionen Abrufen mit dem Podcast über alle Plattformen hinweg. Und damit hätten wir natürlich nie gerechnet, dass es so eine Dynamik nehmen wird. Wir dachten schon, es hat eine Relevanz und es ist interessant und spannend, aber dass es sich in dieser Dynamik entwickelt, damit haben wir auch nicht gerechnet.
Wie viele Leute hören dann da bis zum Ende zu? Es ist ja meistens ziemlich lang. Oder sind das eher so die, die dann so reinhören und sagen so nach 5 Minuten, ach, heute interessiert es mich nicht?
Nee, also wir können auf unterschiedlichen Plattformen gucken, wie die Nutzung aussieht. Auf manchen Plattformen besser, auf manchen Plattformen schlechter. Aber bei Spotify beispielsweise haben wir relativ gute Analytics. Und da sehen wir schon, dass der weit überwiegende Teil, also in den meisten Fällen deutlich über 80%, dann bis zum Ende hört. Also in der letzten Minute bricht es dann ein bisschen ab. Das ist aber ganz normal, wenn sozusagen die Verabschiedungsformeln kommen, dann steigen die Leute dann irgendwann aus. Aber insgesamt haben wir selbst bei Folgen, bei denen wir manchmal denken, pff, das war jetzt wirklich harter Tobak, da bis zum Ende durchzuhören und sehr anspruchsvoll vom Zuhören, haben wir eigentlich kontinuierlich diese Retention Rates, wie man die ja nennt. Und das ist schon ganz faszinierend. Das hätten wir tatsächlich nicht gedacht, dass es so ist, weil wir sehen, dass es ein Publikum ist, das, glaube ich, so im Kern jetzt bei Spotify, das wird sicher auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich sein, aber sind das, glaube ich, eher so die 25- bis 35-Jährigen, die da in der Masse zuhören. Und dass die dann schon tatsächlich auch fast alle bis zum Ende zuhören, ist für uns schon ganz erstaunlich.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil Podcast ist ja offensichtlich ein Format für Jüngere. Wobei tatsächlich mit meiner Mutter, das war kein Scherz, die hat von sich aus mir mal erzählt, ich höre immer diesen Christian Drosten. Aber wie hat er denn selbst reagiert? Er kommt ja immer so uneitel rüber, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ihm nicht auch irgendwie schmeichelt.
Ja, also gut, ich bin kein Psychologe, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich habe schon nur so den Eindruck aus der Zusammenarbeit jetzt der letzten Monate, dass er schon wirklich ein sehr klassischer Wissenschaftler ist, dem es vor allem um die Sache geht. Und wir haben ja auch so unterschiedliche Situationen gehabt, die man ja auch dann in unterschiedlichen Mediendiensten immer wieder lesen konnte, wo es um die Frage von Zitaten aus dem Podcast ging und der Art und Weise des Umgangs mit dieser Persönlichkeit. Und ich habe schon den Eindruck, dass das ganz aufrichtig ist, dass ihm eigentlich dieser Kult, der sich dann zwischenzeitlich entwickelt hat, dass der ihm eigentlich eher fremd ist, so, sondern dass es ihm wirklich in der Tat um die Sache geht und ihm einfach wichtig ist, die Informationen, die er hat, zu teilen in einer Situation. Und das hat sich ja dann auch in den, finde ich, in den letzten Wochen nochmal dramatischer entwickelt, in der es halt auch viel Falschinformation und viel Rauschen gibt. Und insofern ist ihm das auch wichtig, da jetzt dran zu bleiben. Also wir haben gerade in den letzten Wochen nochmal mit ihm gesprochen und er hat auch nochmal klar gesagt, dass wir zwar jetzt in der Frequenz ein bisschen runtergegangen sind, was den Podcast angeht, also nicht mehr täglich machen, er aber das noch lange weiterführen möchte.
Er war ja manchmal ein bisschen unglücklich, auch weil er natürlich dann sehr in den Medien gehypt wurde. War mal so weit, dass er gesagt hat, ich schmeiß jetzt hin, das mache ich nicht mehr mit. Denn er hat sich ja zum Teil auch mal geäußert und gesagt, um Gottes Willen, wo bin ich hier reingeraten ungefähr?
Ja, also uns gegenüber ehrlich gesagt nicht. Also es gab ja auch da wieder so ein paar verkürzte Aussagen in ein paar Zeitungen. Da hat er, glaube ich, mal gesagt, wenn das so weitergeht, müsste die Wissenschaft sich zurückziehen, so. Und das wurde dann gleich interpretiert als, dann höre ich auf. Aber ehrlich gesagt haben wir in der direkten Kommunikation eigentlich nie den Eindruck gehabt, dass er uns gegenüber kommuniziert hat, er würde jetzt aufhören wollen. Aber in der Tat muss man ja auch sagen, ist sozusagen so dieser Sprung von dem klassischen Arbeiten im Labor und ab und an mal ein Interview geben zu einer medial dauerpräsenten Persönlichkeit natürlich, glaube ich, auch ein schwieriger mit all den schlechten Dingen, die auch damit einhergehen. Also das Thema Morddrohung hat er ja im Guardian auch mal angesprochen. Ich glaube, da gibt es einfach sozusagen viele Dinge, denen man ausgesetzt ist. Und das hat natürlich auch, glaube ich, schon viele Nachteile und beeinträchtigt auch das Privatleben. Aber nach wie vor glaube ich, dass ihm die Sache und das Erklären und das Einschätzen von aktuellen Entwicklungen so wichtig ist, dass er trotzdem dabei bleibt.
Es wird ja wahrscheinlich nicht sein, die Redakteurin ruft bei Herrn Drosten einmal an und dann läuft das Gespräch und wird aufgezeichnet. Wie viel Aufwand steckt dahinter?
Also worauf wir zumindest geachtet haben schon von Anfang der Produktion ist, dass er technisch so wenig Aufwand wie möglich hat. So, also wir haben ihn mit einem iPad ausgestattet und einem Mikrofon und einem Kopfhörer und es gibt eine App, mit der wir das machen, die ARD hat, Mupro-App nennt die sich, mit der wir das aufzeichnen können, sodass er eigentlich jederzeit und überall da, wo er gerade ist, das relativ einfach mit uns aufzeichnen kann. Also das ist so erstmal die technische Seite. Dann in der Vorbereitungsseite gibt es natürlich schon dann auch Gespräche darüber, aber auch nicht sehr ausführlich, welche Themen wir jetzt besprechen. Also da gibt es eine Vorbereitung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es da sehr lange Konferenzschalten zwischen ihm und der Redaktion gibt, sondern die Vorbereitung gibt es und man weiß ungefähr, in welche Richtung man geht. Aber wir haben auch manchmal die Situation, dass er dann plötzlich im Podcast mit einer Studie kommt, die er auch gerade erst kurz vorher gelesen hat und die er dann nochmal einbringt und einschätzt. Sehr groß ist der Aufwand natürlich hier auch in der Wissenschaftsredaktion, weil uns ja wichtig ist, dass die Gesprächspartner, also auch die Moderatorin, auf Augenhöhe mit Professor Drosten sprechen können und auch Bescheid wissen über aktuelle Studien, über aktuelle Entwicklungen, die es gibt. Das ist natürlich sehr vorbereitungsintensiv und wir bereiten den Podcast dann ja auch in unterschiedlichen Längen auf. Also es gibt ja auch eine lineare Ausstrahlung des Podcasts, zum Beispiel bei NDR Info, bei Enjoy, bei B5 aktuell, bei anderen ARD-Anstalten. Das heißt, da machen wir dann macht dieselbe Redaktion, die Langfassung macht, dann nochmal eine Kurzfassung, damit die Kürzungen, die dort enthalten sind, dann auch tatsächlich sinnvoll sind und von denselben Menschen bearbeitet werden, die auch die Langfassung machen. Dann wird das Ganze transkribiert, weil wir irgendwann Höreranfragen hatten, die das gerne auch einfach nochmal schriftlich lesen wollten, sodass wir es zur Verfügung stellen, was auch nochmal einen gewissen Aufwand bedeutet. Wir haben irgendwann angefangen, auch so eine Art Glossar zu entwickeln, weil immer wieder bestimmte Begriffe fallen und die Leute gefragt haben, was bedeutet das jetzt eigentlich, dieser Fachterminus, sodass wir das dann auf der Website auch nochmal zur Verfügung stellen. Also so insgesamt ist es schon ein relativ aufwendiges Projekt. Es gibt ja dann auch eine bebilderte Variante, weil das NDR-Fernsehen dann irgendwann gesagt hat, wir würden das gerne auch in irgendeiner Form ausstrahlen und Tagesschau 24. Also wir haben mal gesagt, es sind so in Stoßzeiten durchaus 10 Leute damit beschäftigt, wobei man immer sagen muss, das sind jetzt nicht immer Vollzeitkräfte, die komplett an dem Projekt arbeiten, aber es sind halt unterschiedliche Leute, die dazukommen und an dem Projekt mitarbeiten. Und das hängt natürlich auch so mit so Themen wie Community Management zusammen, weil wir natürlich auch bei diesem Projekt einfach sehr viel Hörerzuschriften bekommen, die dann auch beantwortet werden müssen, wo man guckt, kann so eine Frage vielleicht Eingang finden in den Podcast. Also so bis zu 10 Leute sind daran beschäftigt, das ganze Projekt vor- und nachzubereiten.
Ist dieses Allumfassende, was Sie da gerade beschrieben haben, ist das vielleicht auch das Erfolgsrezept? Weil es gibt ja mehrere wissenschaftliche Podcasts aktuell, die sich mit Corona beschäftigen.
Also ich glaube, es gibt so mehrere Faktoren. Also ich glaube, das Timing war einfach gut. Also wir waren, glaube ich, einfach zum richtigen Zeitpunkt am Start mit dem Projekt. Natürlich hat den überragenden Anteil an diesem Erfolg auch einfach Christian Drosten, weil er als Typ diese Dinge erstens sehr gut erklären kann und zweitens ja wirklich wie kein anderer sich mit diesem Virustyp auskennt. Und da einfach ein profundes Fachwissen mitbringt. Er sagt ja selber auch, ich würde so einen Podcast zu keinem anderen Thema oder zu keiner anderen Erkrankung machen, weil ich mir zu keiner anderen Erkrankung erlauben würde, jetzt frei eine halbe Stunde zu diesem Thema zu sprechen. Das ist nur, weil ich dort wirklich ein absoluter Experte bin. Also das spielt eine große Rolle. Es spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, diese Kombination von linear und nonlinear. Also das ist für uns auch ganz spannend. Also ich glaube, die Tatsache, dass wir diesen Podcast sowohl als Podcast First erstmal konzipiert haben, also gesagt haben, es ist jetzt im Kern ein Podcast-Produkt. Wir gucken aber, ob es Zweitverwertungen im Linearen gibt, also im Hörfunk, aber dann auch im Fernsehen. Auch das spielt eine wirklich große Rolle bei dem Erfolg dieses Podcasts, weil dann, glaube ich, auch viele Menschen über das Lineare dann das Podcast-Thema nochmal neu entdeckt haben. Also das ist auch ein Feedback, das wir bekommen, dass es viele Leute hören, die eigentlich vorher Podcast nicht kannten oder Podcast nicht gehört haben, das Medium erstmal für sich neu entdeckt haben. Und dann spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle die Distribution über unterschiedliche Plattformen. Das ist für uns auch super interessant, dass wir zum Beispiel sehen, dass YouTube da eine ganz dominante Rolle spielt. Sehr viele Menschen den Podcast über YouTube hören und den auch explizit als Audio hören wollen und da keine bebilderte Variante haben möchten. Und das Redaktionsteam am Ende mit den Menschen, die es moderieren. Also ich glaube, wir haben einfach ein großes Glück gehabt, dass wir ein gutes Timing getroffen haben, dass wir ein gutes Team zur Verfügung hatten in der Wissenschaftsredaktion, die das umsetzen konnten, die vorher auch schon erste Podcast-Erfahrungen gesammelt haben, dass wir einen starken Protagonisten hatten, dass es mit den Plattformen gut funktioniert hat, was auch damit zusammenhing, dass wir gute Kontakte zu den unterschiedlichen Plattformen hatten und die uns auch gut platziert haben, sodass wir schnell auffindbar waren. Also es sind einfach viele Dinge, die da zusammengekommen sind und die uns einfach auch deswegen freuen, weil sie am Ende auch nicht das Ergebnis sozusagen eines Einzelpodcasts sind, sondern das Ergebnis, Sie haben ja eingangs gesagt, wir haben dieses Lab bei uns, diesen Think Tank. Und also viel von dem, was wir in den letzten 2,5 Jahren da vorbereitet haben und an Kompetenzen gesammelt haben, ist jetzt am Ende in dieses Produkt eingeflossen und hat sich dann am Ende langfristig ausgezahlt. Und so kommt der Erfolg, glaube ich, zustande.
Mich würde ja schon mal interessieren, wie war die Reaktion im Haus? War das so einhellige Freude, toll für den NDR, oder kam auch Neid auf an der einen oder anderen Stelle?
Nee, also ehrlich gesagt haben sich wirklich alle wahnsinnig darüber gefreut. Also selbst auch die Kollegen aus dem Fernsehen, die dann ja irgendwann angefangen haben, das in irgendeiner Form als bebilderte Variante zu machen, sind total glücklich mit dem Format. Also ich bekomme eigentlich jeden Tag hier immer wieder extrem positives Feedback zu dem Thema. Also Neid gab es da ehrlich gesagt nicht. Das hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass wir, glaube ich, diesen Think Tank sehr stark in den bestehenden Redaktionen verankert haben. Also die Grundidee war immer schon, das ist ja ein Lab in der Hörfunkdirektion, und wir haben in dieses Lab aus allen unterschiedlichen Bereichen Leute reingeholt, die bei uns mitarbeiten, also aus allen Programmbereichen, aus allen Programmen. Und wir haben auch schon sehr früh angefangen, unser Know-how dazu vergesellschaften und quasi so als Enabler zu fungieren in der Redaktion, haben hier bei Enjoy ein Podcast-Studio gebaut, haben die Fernsehkollegen und im Grunde Kollegen aus allen Bereichen eingeladen, das zu nutzen und das zur Verfügung gestellt. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine gute Verankerung im gesamten Haus und auch eine gute Akzeptanz. Und dann führt das auch dazu, dass viele Leute uns einfach gut kennen und einschätzen können, warum wir das so machen, wie wir das machen, und dann den Erfolg uns auch gönnen in so einem Kontext.
Das ist also eine schöne Fallstudie, nicht nur in Change Management, sondern auch Digitalisierung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man lernt ja dann viel und dann kann man auch viel Neues anschieben. Nochmal zurück zum Inhalt. Ein bisschen ist das ja wie so eine Serie. Haben Sie eine Lieblingsfolge? Irgendwas, was Sie besonders gern gehört haben? Sagen, hey, das war sehr cool, dass er das gemacht hat.
Nee, ich habe eigentlich gar keine Lieblingsfolge. Also ich höre eigentlich jede Folge gern, weil also das ist ja, sag mal, für mich das doppelt Schöne, dass solche Ideen entstehen ja manchmal auch aus einem Grundinteresse, das man selber hat. So, und die Idee war ja wirklich, wie wäre es eigentlich, wenn man immer auf dem aktuellen Stand ist und wenn man das war so ein bisschen der Satz, den ich mir damals gebildet hatte. Wie wäre es eigentlich, wenn alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit hätten, dieselbe Beratung zu bekommen, die die Bundesregierung und der Gesundheitsminister bekommt, so, und auf demselben Stand zu sein, ohne großartigen Zeitverzug, und dann sich eine eigene Haltung und eine eigene Meinung zu bilden auf dieser Grundlage. Und insofern höre ich eigentlich jede Folge gerne, weil ich es schon spannend finde, wie sich die Situation entwickelt und auch spannend finde, gerade jetzt in der aktuellen Phase, wie es sich entwickelt. Wir haben natürlich eine Hochphase gehabt, als die Infektionen hochgingen. Da lag die Nutzung auch noch ein bisschen über dem, was wir aktuell haben. Und es ist einfach sehr spannend, auch nachzuverfolgen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ich meine, wir hoffen natürlich alle, dass das ist ja sozusagen so die Grundhoffnung, die man jetzt auch in dieser Öffnung sieht. Am liebsten wäre allen, es wäre jetzt schnell vorbei und alles würde gut. So, da bin ich als regelmäßiger Hörer mir natürlich nicht so sicher, ob das so kommt. Aber es ist einfach spannend nachzuvollziehen, wie dann auch Nutzungsszenarien in unterschiedlichen Varianten jetzt weitergehen können. Und das beobachten wir im Grunde jeden Tag.
Mich interessiert nochmal so der Moment, wo die Stimmung so ein bisschen kippte. Wie kam das? Weil ich kann mich noch erinnern, dass er mal irgendwann sagte, also lieber kein gezapftes Bier, mit der Bierflasche spazieren gehen ist okay, da fanden ihn alle super. Und dann plötzlich war so, oh, Drosten-Diktatur und so weiter. Was war der Moment, was war der Auslöser? Können Sie sich daran noch erinnern?
Ich finde, es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Stimmungen in der Gesamtbevölkerung. So, es gibt, glaube ich, so extreme Positionen, wie wir sie jetzt auch im Moment in den Hygienedemos sehen oder bei den Menschen, die sich bei Telegram um so Leute wie Naidu und Hildmann so im Kontext der Verschwörungstheorien scharen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es schon auch eine große Menge an vernünftigen Leuten gibt, die aber trotzdem so eine gewisse, ich nenne das immer Corona-Fatigue haben, also einfach nach diesen vielen Wochen und Homeoffice und Doppelbelastung mit Beruf und Kindern sich natürlich wünschen, dass es jetzt besser wird. So. Und ich glaube, wenn man solche Wünsche hat, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man vielleicht lieber den Menschen zuhört, die einem das sagen, was man gerne haben will und hören will, und nicht alle anderen Möglichkeiten, die vielleicht sogar wahrscheinlicher sind, aber einfach unschöner. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es da einfach ganz unterschiedliche Gemengelagen gibt. Es gibt, glaube ich, einfach Leute, die zu Verschwörungstheorien neigen und die sich jetzt einfach dieses Themas auch noch bemächtigen und sich da draufsetzen. Es gibt mit Sicherheit eben Leute, die einfach ermüdet sind und wünschen, dass es jetzt anders sind. Also so Sachen habe ich auch mal gehört, so wie, oh Mann, ich habe das jetzt gehört, jetzt habe ich schon wieder schlechte Laune. Ich dachte, es wird alles gut und jetzt höre ich das. Und dann sage ich immer, naja, aber der Sinn dieses Podcasts war es im Grunde ja auch nicht, eine Feel-Good-Stimmung zu vermitteln, sondern einfach zu gucken, wie ist die Lage aktuell und wie sieht die Realität aus, egal ob sie jetzt gerade gut oder schlecht ist, und sich anhand dieser Situation dann selber zu überlegen, wie man damit umgeht. Also ich glaube, es kommen ganz viele unterschiedliche Dinge im Moment in der Gesellschaft zusammen.
Können Sie dann Christian Drosten ein bisschen ins Herz gucken? Wie geht's Ihnen denn selber damit?
Keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht. Das ist einfach einfach schwer zu sagen. Für uns ist er natürlich in erster Linie jetzt auch erstmal der Experte und der Gesprächspartner. Aber ich finde, wenn man ihn so jeden Tag hört in der Sendung, hat man eigentlich das Gefühl, dass er genauso motiviert und engagiert klingt wie in den ersten Formaten, wenn man das jetzt miteinander vergleichen würde.
Mich würde noch mal interessieren, weil ich weiß, dass damals, wenn ich Wissenschaftler interviewt habe, wir Journalisten, wir haben es gerne, wenn komplizierte Sachverhalte heruntergebrochen werden und möglichst einfach für die Öffentlichkeit aufbereitet werden. Wie geht es da Herrn Drosten? Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch am Anfang so vielleicht die Bitte gab, machen wir es vielleicht nicht ganz so kompliziert, unsere Zuhörerschaft, die haben nicht alle jetzt, sag ich mal, Biologie, Chemie etc. studiert.
Also in der Tat haben wir am Anfang so ein bisschen in so eine Richtung gedacht, aber als wir es dann auch in der Wissenschaftsredaktion angesiedelt haben und die ersten Folgen gemacht haben, haben wir gesehen, dass wir eigentlich so einen Mittelweg gehen. So, wir versuchen es nicht ganz runterzubrechen, sondern versuchen schon die Komplexität darzustellen, bemühen uns dabei aber immer, jetzt nicht zu komplex zu werden. Gelingt uns manchmal nicht. Aber zugute kommt uns natürlich so ein bisschen die Länge des Formats. Also ich glaube schon, dass die Ausgeruhtheit des Formats dafür sorgt, dass man auch komplexere Zusammenhänge ein bisschen besser verständlich machen kann, weil man einfach ein bisschen Zeit hat. So. Zugute kommt uns auch, dass wir jemanden als Gesprächspartner haben mit Professor Drosten, der die Dinge, finde ich, auf eine ganz besondere Art und Weise gut erklären kann, ohne sie wirklich total vereinfachen zu müssen. So. Und wir haben natürlich einfach den großen Vorteil, dass es ein Thema ist, das so relevant ist, dass Leute sich auch darauf einlassen, es zu hören und vielleicht mal zwei Sätze nicht zu verstehen. Ich glaube, das hat man halt auch nicht bei jedem Thema und in jeder Situation, sondern das ist eine Besonderheit, die wir jetzt gerade aufgrund dieser allgemeinen Betroffenheit bei diesem Thema als singulären Einzelfall haben. Deswegen, glaube ich, kann man auch nicht direkt Rückschlüsse aus diesem Wissenschaftspodcast auf andere Wissenschaftspodcast-Entwicklungen ziehen, sondern ich glaube, es hat immer damit zu tun, je relevanter ein Thema für die Menschen ist, desto mehr kann man ihnen vielleicht auch abverlangen an Konzentration.
Ja, zu guter Letzt, wie geht's weiter mit dem Podcast? Wird uns Christian Drosten noch sagen, wie wir auf Weihnachtsfeiern Abstand halten sollen?
Also wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen jetzt erstmal weitermachen und haben bisher kein Ende vereinbart.
Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
Genau, auch natürlich von meiner Seite. Norbert Grundeil, Programmchef bei Enjoy und Erfinder des NDR-Info-Podcasts, das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, war heute bei uns im Gespräch. Vielen Dank für den interessanten Einblick hinter die Kulissen dieses sehr erfolgreichen Formats.
Super, ich danke auch. Vielen Dank.
Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuhört. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.